fühle ich mich. Es ist schön, bei euch zu sein. Habe eine lange Wegzeit in meinem Leben schon mit dem Dick verbracht. Ich war, bevor ich jetzt seit einem Jahr Pastor in der FEG Basel bin, wo ich sozusagen der Nachfolger vom Dick bin, ein Olten-Pastor seit 2001. Aber ich bin immer mal wieder nach Basel gefahren, habe mich ein bisschen vom Dick coachen lassen und habe ab und zu da gepredigt, also habe mich so ein bisschen schon zu Hause gefühlt, als ich gekommen bin. Wie die meisten gemerkt haben, André Felker, das ist anscheinend ein Deutscher, ja, das stimmt, kann leider kein Schweizerdeutsch, müsst mit Hochdeutsch heute Morgen leben, aber ich glaube, das seid ihr ein bisschen gewohnt. Was gibt es zu mir zu sagen, wenn die Leute mich treffen? Ich bin verheiratet. Meine Frau heißt Christine. Ich sage ihr, wenn ich sie erwähnen sollte, Tini. Ich bin 45. Ich habe knapp 30 Jahre Volleyball gespielt. Ich spiele sehr gern strategische Brettspiele. Das bekannteste ist Schach. Und wenn man noch was über mich wissen könnte, ich habe, glaube ich, zusammengerechnet 10 Jahre getanzt. Das ist vielleicht nicht das Standard-Hobby. Aber ich komme aus einer nicht-christlichen Familie. Ich habe schon mit 14 tanzen gelernt. Und vielleicht mal soweit. Zum Thema, der Dick hat mich eingeladen zum Thema, warum Leid? Das fand ich in der Vorbereitung ein bisschen frustrierend. Vor allen Dingen, ich war gerade an der Abdankung, wo mein Schwiegervater gestorben ist. Und habe eigentlich gedacht, das Schönste an der ganzen Sache, bei allem Verlust, bei aller Traurigkeit, auch bei uns zu Hause, ist die Hoffnung, die da ist. Und so heißt das Thema heute, Leiden mit Hoffnung. Ich möchte trotzdem auf die Frage eingehen. Ich möchte eine Predigt beginnen mit dem Bibeltext aus Hiob 7, der ja auch ausgeschrieben ist, auf euren sozusagen Einladungen. Da steht in Vers 19 bis 21, warum blickst du nicht einmal von mir weg und lässt mir keinen Atemzug Ruhe? Habe ich gesündigt? Was tue ich dir damit an, du Menschenhüter? Warum machst du mich zum Ziel deiner Anläufe, dass ich mir selbst eine Last bin? Und warum vergibst du mir meine Sünde nicht oder lässt meine Schuld hingehen? Denn nun werde ich mich in die Erde legen und wenn du mich suchst, werde ich nicht mehr da sein. Hiob, der die Frage gestellt hat, warum muss ich so leiden? Und es ist ja sozusagen selbst außerhalb dieser vier Wände relativ bekannt, Hiobs Botschaften, das sind Leidensbotschaften, mit Hiob möchte kein Mensch der Erde tauschen. Und jeder kennt die Frage, mal mehr, mal weniger, ob die private Situation das gerade hat oder man hat Minimum mindestens jemand im Kollegenkreis, Freunde sind ja selten geworden, aber im Kollegenkreis, der leidet. Und das Thema beschäftigt den Mensch, seitdem es ihn gibt. Und ich habe jetzt nicht die Antwort. Es gibt tausende von Büchern ohne Antwort. Manche versuchen sich mit und jeder konstruiert sich auch etwas. Und mein Konstrukt möchte ich ein bisschen vorstellen heute in der Predigt. Das Erste, was ich gemerkt habe, ist im Leid, es gibt die zwei Perspektiven über dem Leid und in dem Leid. Und die Frage, warum, führt mich ein bisschen am Ziel vorbei. Und deswegen möchte ich beginnen mit dem ersten Punkt dazu, Hoffnung. Die Hoffnung, die wir brauchen in dem Ganzen drin. Ich weiß nicht, was euch beim Thema Hoffnung einfällt. Joel hat es ja eben in der Einleitung schon gesagt, meistens ist es die Abgrenzung zur Dunkelheit, zum Leid, zum im Leid suche ich einen Strohhalm und bin dabei, irgendwie an mich irgendetwas irgendwo festzuhalten. Man sucht nach Sicherheiten, Strohhalm und wie auch immer. Und dann spricht man von Hoffnung. Und wir brauchen Hoffnung, natürlich in der Welt, voll mit Katastrophen, Kriegen, Krankheiten, Tod. Da stellt sich immer wieder die Frage, wo ist da Hoffnung? Und weil man es dann, wenn man es braucht, nicht hat, sollte man sich damit beschäftigen, egal wie es einem geht. Und letztendlich sind wir alle Menschen mit Hoffen. Wir hoffen ja die ganze Zeit, jeden Tag. Manchmal merken wir es gar nicht. die unter euch, wir sind kinderlos, die Kinder haben und die gehen zur Schule. Man hofft, sie kommen nach Hause. Es ist einem ja gar nicht so bewusst, aber sie kommen nicht alle nach Hause. Wir sitzen hier und hoffen, dass uns die Decke nicht auf den Kopf fällt. Es gibt auch eine begründete Hoffnung. Da hat sich jemand Gedanken gemacht, so ein paar Statiker und Bauherren und noch eine Menge andere Leute. Und unsere Hoffnung in dem Fall ist nicht unbegründet. Ich hoffe, es sitzt keiner hier verspannt und denkt, na, vielleicht. Also wir hoffen eine ganze Menge und jedes Mal ist unsere Hoffnung mehr oder weniger begründet. Wahrscheinlich ist, da waren ein paar schlaue Köpfe und so weiter. Und wir können nicht ohne Hoffnung auskommen, selbst in tragischen, schlimmen Situationen. Es gibt eine Geschichte, die wird uns aus einem KZ überliefert. Da heißt es von einem jüdischen Gefangenen, der sich mit der minimalen Fettration des Tages von dieser Ration immer ein bisschen weggenommen hat. Und seine Mitgefangenen, die hat das gewundert, die haben sich gefragt, wieso macht er das? Er hat doch sowieso nicht genug und von dem zu wenig nimmt er noch etwas jeden Tag weg. Keiner hat sich getraut zu fragen, aber eines Tages an einem jüdischen Feiertag trat der Gefangene in den Raum, in dem die anderen saßen. Er hatte aus ein paar Stofffäden einen kleinen Docht mit dem Fett gemacht und hat diesen Docht angezündet. Das Licht dieser kleinen Kerze erhellte den Raum und es war so viel wohltuender als die nackten Glühlampen, so viel wärmer als die kalten, dünnen Decken. Das Licht tat allen Gefangenen gut. Und doch, jetzt stellten sie ihm diese Frage: Warum hast du so mühsam das Fett gesammelt? Du hättest es doch essen können. Ja, sagt der Gefangene, ich hätte es essen können. Aber man kann eine Zeit lang ohne Fett leben, ja sogar ohne Wasser, ja sogar ohne irgendetwas. Aber man kann keine Minute auf dieser Welt leben, in der man auf Hoffnung verzichten muss. Und ich glaube, wir wissen alle, was wir mit dem Gefühl von Hoffnung verstehen. Und für Christen ist es auch relativ klar, Hoffnung hat einen Namen, Jesus Christus. Sie liegt nicht außerhalb der Welt, sondern die Hoffnung ist in diese Welt hineingekommen. Wir feiern bald ja wieder Weihnachten. Und wir wissen, dass Jesus für unsere Schuld gestorben ist. All diese Dunkelheit, die in der Welt ist, er hat sie ans Kreuz genommen. Und er ist nicht in dem Tod geblieben, sondern auferstanden und lebt. Ja, das ist unsere Hoffnung. Wenn es Nacht ist, wissen wir, auch wenn sie am dunkelsten und kältesten erscheinen mag, dann erscheint das Licht der Welt und wird sichtbar. Und wenn wir Menschen in diesen kalten Stunden nicht wüssten, dass es einen Morgen gibt und ein Licht, das die Nacht erhellt, dann wollten wir auch nicht Christen sein. Aber als Christen wissen wir, dass wir diese Kerze Jesus anzünden können und Hoffnung haben. Amen. Ja, das wäre schön, wenn es so wäre. Hä? Aber leider weiß ich aus meiner eigenen Erfahrung, es ist nicht immer so. Hoffnung ist nicht immer da. Es gibt Zweifel, es gibt Verzweiflung. Jeder hat das schon mal kennengelernt. Und wir wünschen uns manchmal diese Hoffnung, die dieser Jude im KZ hatte, gerade wenn wir leiden. Und gerade weil wir wissen, dass wir die Zweifel kennen, obwohl wir die Hoffnung kennen, braucht es etwas, worüber wir mehr nachdenken, wo wir etwas tiefer in die ganze Geschichte reingehen. Hoffnung braucht nicht einfach ein Wissen um Hoffnung, sondern einen tiefen, echten Grund. Jesus stellt sich im Kolosserbrief auf ganz besondere Weise vor und er zeigt uns dort ein Stück Geheimnis der Hoffnung. Und wenn wir in den Kolosserbrief reinschauen, da heißt es im Vers 24, nun freue ich mich in den Leiden. Und das ist ein harter Text. Pink, grell, mitten in die Zeit des Leidens hinein. Freude? Hallo? Paulus? Also der wusste doch, was Leiden ist, wenn man sich schlagen lassen muss, wenn man kentert, gefangen ist. Wie kannst du sowas sagen? In welcher Welt lebst du? Der muss doch super motiviert sein, war er auch. Zum Beispiel hat er ja geschrieben, im Brief an die Römer, nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns der Bedrängnisse. Wird ja immer schlimmer. Weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt, Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung. Hoffnung aber lässt nicht zuschanden werden, denn die Liebe Gottes, daran zweifeln wir ja, wenn wir leiden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Die Liebe Jesu motiviert den Paulus als allererstes. Und das ist entscheidend. Wenn wir wieder zurückgehen zu Kolosser, nun freue ich mich in den Leiden, warum? Die ich für euch leide. Und erstatte an meinem Fleisch, was an den Leiden Christi noch fehlt, für seinen Leib, das ist die Gemeinde. Das heißt, nicht nur Paulus leidet, nicht nur seine eigenen Leiden, sondern auch die Leiden für die Gemeinden und die machen ihm Freude, weil er einen Grund hat. Nicht nur er, sondern auch Jesus hat gelitten für uns. Und wenn man zu Jesus gehört und so Teil einer Gemeinde wird, Teil von seinem Leib, dann weiß man, Jesus hat für mich gelitten. An ihm ist das Leid nicht vorbeigegangen. Gott hat nicht gesagt, ist was für dich, sondern hat gesagt, das ist etwas für mich. Ich nehme dein Leid auf mich. Und das, was Jesus motiviert hat, das, was Paulus motiviert, das ist etwas, wo er dann weiterschreibt, Paulus nach Kolosser, nach Vers 24, jetzt Vers 25, ihr, also der Gemeinde, Diener bin ich geworden durch das Amt, das Gott mir gegeben hat, dass ich euch sein Wort reichlich predigen soll, nämlich das Geheimnis, ich sage jetzt mal mit Hoffnung zu leiden, das verborgen war seit ewigen Zeiten und Geschlechtern, nun aber es ist offenbart sein Heiligen. Und dieses Geheimnis ist nicht irgendwas Mysteriöses, was machen die da in ihren vier Wänden, sondern es war völlig klar, dass dieses Geheimnis, was im Alten Testament angekündigt worden ist, Jesus war. So heißt es in Vers 26, nämlich das Geheimnis, das verborgen war seit ewigen Zeiten und Geschlechtern, nun aber ist es offenbart seinen Heiligen. Und wir sehen da schon, es gibt Perspektivenwechsel, Offenbarungen. Man sieht nicht immer sofort klar. Und dann heißt es weiter, denen Gott kundtun wollte, was der herrliche Reichtum dieses Geheimnisses ist. Und wir sind immer noch bei der Sache, wie kann man sich in Leiden freuen? Das ist der Kontext, wo Jesus das durch Paulus uns zusagt, was etwas mit unserem Leiden zu tun hat. Und Gott wollte uns kundtun, was der herrliche Reichtum dieses Geheimnisses unter den Heiden ist, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Herrlichkeit, das ist neben der Liebe Gottes, die ausgegossen ist, die zweite Motivation, die Paulus aufzeigt, warum er sich trotz Leiden freuen kann. Die Hoffnung auf die Herrlichkeit. Und das Spannende ist, dass er uns in Römer 8, derselbe Paulus schreibt, denn ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden, von denen er Menge hatte, ich bin mehrmals gepeitscht, geschlagen, im Gefängnis gewesen, Schiffbruch erlitten, dass dieser leidende Mann sagt, dass die Zeit der Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Okay, Paulus weiß, ich bin von Gott geliebt, aber es gibt noch eine Perspektive über das Jetzige hinaus. Jetzt leide ich, aber da gibt es Herrlichkeit. Und ich frage mich manchmal, wie viel Gedanken machen wir uns über diese Herrlichkeit Gottes? Wenn ich leide, dann habe ich oft die Perspektive Leid. Und ich möchte dieses Leid jetzt in die Waagschale werfen. Wir haben ja diese Waage da im Hintergrund, von Justitia zwar, aber eine Waagschale, weil wir rechten ja mit Gott, wenn wir fragen, warum leide ich? Und Paulus macht hier dieses Bild auf, dieser Zeit leiden. Und wenn wir Nachrichten schauen und packen dieses ganze Leid auf die Waagschale, sagen wir hier hinein, und dieses ganze persönliche Leid, das Leid der ganzen Welt, von den verfolgten Christen, von den Naturkatastrophen, von irgendwelchen Hurricanes und Tsunamis und das ganze Leid. Und wir denken, boah, das ist aber viel und das ist so erdrückend, das zieht die ganze Waagschale nach unten. Und Paulus wusste, da ist so viel Leid, das war damals auch nicht viel besser. Als er unterwegs war, hatten es die Christen nicht gut, er hat es nicht gut, er ist immer verfolgt worden. Und das ist so drückend. Und meine Perspektive bei dieser Waage ist, oh! Und jetzt schreibt Paulus hier, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen wird. Hat jemand schon mal gewippt mit Kindern? Also kleines Kind sitzt auf der einen Seite, Erwachsene auf der anderen. Und wenn ich mich da hinsetze, wupp, macht's. Ja? Jetzt sagt Paulus, hier ist dieses fette Ding an Leiden, also jetzt mal mein Gewicht. Und jetzt die Herrlichkeit, also dieses Leiden ist nichts im Vergleich zur Herrlichkeit. Da kommt irgendeiner, macht bup, macht's Leid weg. Also dieses Leid wird nicht ins Gewicht fallen, das ist so leicht. Und das, was schwer ist und gewichtig, das ist die Herrlichkeit. Das stellt Paulus fest, dass es da eine andere Perspektive gibt, wenn wir in die Waagschale werfen, dass Herrlichkeit etwas ausmacht. Jetzt gibt es natürlich Leute, die sagen, Joel hat es eben schon mal ein bisschen angetönt, naja, vertröstet man da nicht. Irgendwann kommt das Happy End. Ich weiß, was Vertrösten ist. Vertrösten ist, wenn jemand sagt, oh André, du leidest, ich habe ein Abo im Krankenhaus und wenn ich da mal bin, wieder, ich hoffe nicht mehr so oft, aber wenn ich da war, und jemand kommt vorbei und sagt, du hast Riesenschmerzen, ja, leidest, bist den Tränen nah, Mann klemmt weg, ja, kommt jemand und sagt, wird schon wieder, es kommt alles wieder gut. Das ist Vertrösten. Warum? Der hat nicht die Macht, das wegzunehmen. Und er hat noch nicht mal Recht auf die nächste Zeit. Irgendwann kommt es wieder gut, aber er wird es sicher nicht machen. Das ist Vertrösten, wenn jemand machtlos daherplappert. In der Regel haben die Leute natürlich recht. Das meiste wird ja wieder gut, aber nicht, weil sie so tolle Propheten sind, sondern weil jemand über mein Leben wacht. Ich kenne jemanden gerade aus der Gemeinde in Basel, zig Operationen. Es kommt nicht einfach wieder gut nach der ersten. Und wieder und wieder und wieder und wieder. Das Knie ist immer noch kaputt. Immer noch. Da sind 10 Leute vorbeigegangen. Ja, die Wahrscheinlichkeit, dass eine Operation gut verläuft, ist gut. Aber nein, wieder und wieder und wieder. Und wir stellen fest, ja, es ist vertröstend. Da hat einer keine Macht. Trost ist, wenn du die Macht hast, das wegzunehmen. Und ganz sicher weiß, der kann das. Der kann dich durchtragen oder es wegnehmen. Und der macht das. Das ist Trost. Das ist eine ganz andere Perspektive. Einer, der sagt, mit ganz großer Sicherheit kommt diese Herrlichkeit. Und da gibt es 2 Dinge. In meiner Liebe, das war die erste Motivation, bin ich ganz nahe bei dir. Ich habe auch gelitten. Ich kenne die Situation. Ich liebe dich. Ich trage dich durch. Gottes Nähe. Und das andere ist die Perspektive der Herrlichkeit. Die Zukunft. Da kommt mit Sicherheit etwas nach. Und das da wird nicht ins Gewicht fallen. Und seine Nähe in seiner Liebe und die Hoffnung auf diese Herrlichkeit, das ist das, zusammen dieses Package. Aus absoluter Nähe im Leid und der eigenen Erfahrung und der ganz sicheren Hoffnung auf die Zukunft, dieses Package, das nennt Paulus Trost. Und deswegen kann er in Leiden durchhalten. Herrlichkeit, die Hoffnung auf die Herrlichkeit hat auch einen Namen. Im Johannesevangelium wird es ganz klar. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Wir können jetzt schon, nicht nur einmal im Himmel, sondern jetzt schon in Jesus Herrlichkeit sehen. Auch jetzt schon können wir an der Wippe wippen. Oder anderes Zeichen auch aus dem Johannesevangelium. Das ist das erste Zeichen, das Jesus tat, geschehen in Kana in Galiläa. Und er offenbarte seine Herrlichkeit. Man kann so viel Herrlichkeit sehen, wenn man die Perspektive dafür einnimmt. Jesus spricht zu ihr, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? Zu Maria, als Lazarus gestorben war. Seine Herrlichkeit. Wir brauchen einfach ein Stück seine Perspektive. Regen ist natürlich für viele Menschen schlecht Wetter. Wer in der Landwirtschaft arbeitet, weiß, es geht nicht ohne. Auch selbst für mich gibt es Tage, wo ich denke, schön, dass es regnet. Wenn ich viel zu arbeiten habe im Büro und draußen scheint die Sonne, ist Regen manchmal schöner. Entspannter. Also Schlechtwetter, was ist Schlechtwetter? Oder was heißt, es geht mir gut? Oder was heißt überhaupt gut? Oder wo gibt es überhaupt gutes Wetter oder gutes Leben? Wir fragen ja, wir haben von Jesus das Versprechen, dass es uns gut geht. Aber was heißt gut? Was heißt leiden? Was heißt nicht leiden? Manchmal muss man die Geschichte komplett sehen. Es gibt einen englischen Maler, Thornhill, der hat den Auftrag erhalten, das Innere der Kuppel der St. Paul's Cathedral in London auszumalen. Nach vielen arbeitsreichen Monaten hat er den ersten Abschnitt vollendet. Und dann geht er auf dem Gerüst, ich mache das mal hier so ein bisschen vor, geht er auf dem Gerüst, will das Kunstwerk bewundern, da hinten, geht immer weiter nach hinten, und wie das so ist, ich muss jetzt ein bisschen aufpassen, irgendwann steht er hier. Und sein Kollege, der sieht das, und er geht, ist dabei, den nächsten Schritt rückwärts zu machen. Und dann geht er hin, der Kollege macht einen Strich durch das Gemälde. Und dann rennt er, weil er das sieht, vorne, rennt er nach vorne und sagt, was hast du da gemacht? Du hast meine Pläne, mein Kunstwerk durchkreuzt. Und dann sagt derjenige, der Gehilfe, Herr, dadurch, dass ich die Malerei verdarb, habe ich dir das Leben gerettet. Hätte ich Vorsicht gerufen, hättest du dich umgedreht und wärst vom Gerüst gefallen. So macht Gott manchmal einen Strich durch unsere schönen Lebensbilder, unsere Vorstellung, um uns vor dem Sturz in den Abgrund zu bewahren. Der Perspektivenwechsel ist nicht immer einfach. Und ich weiß, wenn ich im Krankenhaus liege und Schmerzen habe, fühlt sich nicht gut an. Das Einzige, was sich dann gut anfühlt, zum Beispiel, ist Morphium. Ich wollte das nie in meinem Leben nehmen, aber ich habe vor 2 Jahren das Wadenbein gebrochen und wenn man nicht mehr schlafen kann, nur noch Tränen in den Augen hat und das Gefühl hat, ich bin Hiob. Ja, manche Frauen sagen jetzt, oh Mann, der Jammer, aber okay. Wer schon mal ein Bein gebrochen hat, weiß, wie das ist. Aber das war eine Zeit, eine sehr gute Zeit mit Jesus in diesem Krankenhaus. Er war in seiner Nähe da, er war präsent. Ich habe ihn manchmal mehr gespürt als bei einer Predigtvorbereitung, sorry. Er ist dann natürlich auch dann da. Aber es gibt manchmal die Perspektive. Und trotzdem möchte ich sagen, wenn zum Beispiel jemand sündigt, wie Kain, der seinen Bruder Abel erschlagen hat, und es kommt ein Mensch um, und dann habe ich die Witwe vor mir, dann gehe ich nicht zu ihnen und sage, das ist besser für dich, Witwe zu sein. Schade um den Verlust, war ein toller Kerl, ist besser für dich. Nein, sorry. Manchmal haben wir dieses verklärte Bild des falschen Trostes. Gott nennt Sünde nie gut, also die Sünde des Mordes, nie. Aber was macht Gott im Leid? Und das ist ja die ganz große Frage, warum hier, warum? Warum muss ich leiden? Gott, du machst nichts. Der Vorwurf ist Passivität, der Vorwurf ist, du bist ungerecht, du hast mich nicht lieb. Und dann können wir sagen, was das Grundprinzip ist. Vom Paradies her, wo die Beziehung zu Gott noch heil war und ist nach dem Sündenfall zerbrochen und unsere Beziehung zu Gott ist im wahrsten Sinne des Wortes im Eimer, kaputt, zerbrochen. Und dann stellt sie Jesus wieder her, indem er am Kreuz für unsere Schuld getragen hat, meine und die von dem Mörder. Die ganze Schuld ist da und Gott sagt, das Einzige, das Gute, das Beste, was ich in dem Leben hier auf der Erde für dich habe, ist meine Beziehung zu dir. Das ist das Gute. Und es geht Gott um die Beziehung mit uns, um nicht um die äußeren Umstände. Die gebraucht er, um die Beziehung zu vertiefen. Aber Gott geht es um unseren inneren Zustand, nicht um unseren äußeren Umstand. Und Gott sitzt aber nicht da und ist passiv, sondern was macht Gott, wenn ich weine? Er weint mit. Es ist wichtig zu wissen, was Gott gerade macht. Nicht die Frage, warum oder wozu ist es jetzt gut. Ja, es dient dir zum Besten. Oh, super. Aber was mich getröstet hat, ist, dass Jesus an meinem Bett sitzt und mit mir weint und mir die Schmerzen mit mir aushält, weil er weiß, wie es am Kreuz war, als die Nägel seine Hände durchbohrt haben. Natürlich war ich Jesus in dem Moment näher, weil mein Schmerz war noch nie so groß in meinem Bein, aber sein Schmerz war in den Händen und in seinen Füßen. Und ich weiß, er sitzt an meinem Bett und weint, da ist diese absolute Nähe und Anteilnahme an meinem Bett und trotzdem auch diese Hoffnung, er ist auferstanden und lebt. Und es geht ihm um mein Herz und er ist da. Und in diesem Sinne leidet Gott mit mir. Manche denken sich, okay, warum Leid? Es gibt eine Menge Dinge. Jetzt hatte André eine Menge dazu gesagt, mit Liebe und Herrlichkeit. Und da waren diese Bilder mit diesen Farben. Also manchen ist es nicht aufgefallen, manche haben es gar nicht gesehen, manche fragen sich, warum? Das ist ja die Warum-Frage. Ja. Ich hoffe, ich habe sie ein bisschen ausgelöst. Also vielleicht nochmal rot, grün, gelb, blau, pink. Hä? Ist jemand aufgefallen? Darf ich mal sehen? Ist jemand aufgefallen? Ah, okay, gut, es war nicht umsonst. Schade gewesen. Wenn es um die Frage nach dem Leid geht, möchte ich sagen, es gibt viele Antworten. Es gibt natürlich nur schwarz-weiß. Ja? Es gibt das weiße Licht Jesu und es gibt das schwarze Licht der Dunkelheit, der Dämonen von Satan. Aber wenn wir weißes Licht durch ein Prisma jagen, wissen wir, kommt Farbe. Und in meinem Leben weiß ich manchmal nicht, was von dem weißen Licht Jesu in mein Leben hineinscheint. Und es gibt viele Antworten auf die Frage nach dem Leid. Ich habe hier mal 12. Ich weiß ungefähr 20. Aber wie beim Regenbogen gibt es noch Infrarot und Ultraviolett unsichtbare Antworten. Und ich glaube, bei der Frage nach dem Leid gibt es mindestens 7 Milliarden Antworten. Aber sie ähneln sich meistens ein bisschen. Ich habe euch mal 12 hier auf die Folie gejagt. Das Wichtige ist, das Rot, das Pink, das Gelb, das Lila und das Blau, weil das passt und das Grün zu diesen Bildern. Rot zum Beispiel, das Leid ist ein Produkt des Menschen, nicht Gottes Werk. Gehen wir wieder zurück. Grün, das Leid lässt mich die eigene Niedrigkeit in dieser kurzen Zeit und Gottes Größe in Ewigkeit erkennen. Beispielstellen, Bibelstellen, die dazu passen. Hier jetzt mal grün passend zu Hiob. Da habt ihr euch ja schon ein bisschen länger mit beschäftigt. Das heißt für uns, das Wichtige ist nicht diese 12 Punkte, ihr könntet die Bibel vor- und zurücklesen, es gibt immer wieder etwas. Und wenn ihr sie haben wollt, könnt ihr an die Technik gehen, der kann sie euch geben. Aber für mich bedeutet es, viele Antworten bedeutet manchmal keine Antwort zu haben. Wenn der Joel leidet, kann ich nicht sagen, oh, bei dir, das ist 5. Du leidest jetzt stellvertretend für die Gemeinde. Oh, es kann sein, ja, aber es kann auch nicht sein. Oh, du leidest wegen deiner Sünde. Ja, es kann sein, es kann aber auch nicht sein. Ja, du leidest, weil Gott lässt dich die eigene Niedrigkeit und Gottes Größe erkennen. Ja, kann sein, kann aber auch nicht sein. Irgendwann wird aber vielleicht der Joel zu mir kommen und sagen, nach 2, 3 Jahren, es war Punkt 5 oder es war Punkt 7. Ich muss keine Antwort haben, aber ich weiß, es gibt Lösungsmöglichkeiten. Es gibt Antwortmöglichkeiten, weil Gott spannt seinen Regenbogen. Es gibt etwas von dem weißen Licht, was in meinem Leben da ist. Er scheint in mein Leben hinein, ich erkenne es vielleicht nicht. Vielleicht fehlt mir die Perspektive, vielleicht die momentane Erkenntnis. Manchmal weiß ich sogar gerade just in time. Es ist unterschiedlich. Aber es geht nicht. Das Leid ist nicht das Produkt einfach der Dunkelheit, sondern Jesus ist größer. Dieses Leid wird nicht ins Gewicht fallen, im Gegensatz zu der Herrlichkeit. Es ist nur ein äußerer Umstand, es geht aber um den inneren Zustand. Und dasselbe, jetzt gehen wir wieder zurück in den Römerbrief, da heißt es, sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi. Wenn wir mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm zur Herrlichkeit erhoben werden. Wenn wir sagen, wir sind Nachfolger Jesu, dann gehört das Kreuz und Karfreitag zu unserem Leben dazu. Das Leid. Das hatte ja seinen Sinn. Als Jesus gestorben ist und hätte zu Gott gesagt, warum, warum? Hat er ja geschrien, auch am Kreuz, hast du mich verlassen? Da war die Antwort, und die wusste er eigentlich, damit der André die Ewigkeit mit Gott verbringen kann. Und deswegen ist er ja auf diese Welt gekommen, Der hat das ganze Leiden auf sich genommen wegen mir und dir und dir und dir. Es hat seinen Sinn. Und trotzdem hat er gefragt, warum? Weil es im Leid, es ist so hart. Und trotzdem ist er dann auferstanden und lebt. Da ist diese Herrlichkeit. Manchmal macht Gott Wunder. Und dann staunen wir. Man kann neidisch sein. Ja? Wir haben neulich in der Gemeinde ein Zeugnis gehabt. Gottesdienst, zwei Leute haben für sich beten lassen nach Jakobus 5. Eine Person ist geheilt worden, die andere nicht. Wir haben sie beide erzählen lassen, damit die Gemeinde nicht irgendwie in Schieflage kommt. Aber die eine Person war genauso froh wie die andere. Man kann natürlich neidisch sein bei der Herrlichkeit Gottes. Wenn jemand durchs Kreuz Karfreitag geht, da sind wir nie neidisch. Hä? Oh, mach du mal, Gott macht mit dir. Und die Märtyrerkirche auf dem Blut der Märtyrer, super gut, dass Gott die Gemeinde nicht auf unserem Blut aufbaut. Hä? Aber wenn es um Ostern geht, oh, super, Gottes Herrlichkeit ist da. Oh, da würde ich auch gern. Aber Gott macht mit deinem Leben eh beides. Du kannst gar nicht wählen. Dein Leben findet statt zwischen Karfreitag und Ostern. Immer. Und deswegen ist es wichtig, dass wir beide Seiten kennen und diesen Regenbogen, dass wir darum wissen. Und das Schönste kommt jetzt noch zum Schluss. Christus, unsere Hoffnung auf die Herrlichkeit, so hieß es in Kolosser 1, der ist in den Himmel aufgefahren. Und jetzt könnte man sagen, und was ist jetzt hier auf der Erde? Du bist auf dieser Erde. Denn das Spannende im Kolosserbrief heißt es, Christus, die Hoffnung der Herrlichkeit, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Habt ihr es gehört? Christus in euch. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Das heißt, wenn ein Mensch leidet und du betrittst den Raum, repräsentierst du durch Jesus in dir die Hoffnung der Herrlichkeit. Du hast keinen Trost. Ich bin noch nie irgendwo hingekommen. Am Dienstag ist wieder eine Abdankung. Ich war letzte Woche, also am Mittwoch, bei der Familie. Ich habe keinen Trost. Aber wenn ich hinkomme, ist die Hoffnung der Herrlichkeit in meinem Leben und ich darf diesen Jesus mitbringen in dieses Haus. Das ist natürlich nicht ich. Ihr seid das Licht der Welt, sagt Jesus. Nicht, weil ihr Leuchtkraft habt, sondern weil Jesus, das Licht der Welt, in euch lebt. Und das heißt, wenn ich im Krankenhaus bin, ist die Gegenwart Jesu da. Aber nicht nur in der geistlichen Dimension. Auch in dieser ganz irdischen, in Form von meiner Frau, von meinen Freunden, von Leuten aus der Gemeinde. Und das Gebet hat mich durchgetragen. Und es war schön zu sehen, wie viele Anteil genommen haben. Und niemand kam und hat gesagt, wegen deiner großen Sünde hast du dein Bein gebrochen. Danke, Herr. Es war in dem Fall auch nicht Sünde, sondern Dappigkeit, aber es gibt trotzdem Sünde in meinem Leben. Aber dafür ist Jesus gestorben. Praise God. Was ich sagen möchte ist, das Geheimnis von Leiden mit Hoffnung ist auf diese Welt gekommen und ist nicht einfach wieder gegangen, sondern Gott hat die Gemeinde und dich vor allen Dingen hier gelassen. Und später im Kolosserbrief heißt es nachher, denn obwohl ich leiblich abwesend bin, das ist ja Jesus auch, hier schreibt es Paulus, so bin ich doch im Geist bei euch und freue mich, wenn ich eure Ordnung und euren festen Glauben an Christus sehe. Darum geht's, um den inneren Zustand, um den festen Glauben. Und das genau ist das, was Hiob auch erlöst hat. Die Frage am Anfang von Hiob, warum? Und dann lesen wir später Hiob 16, Vers 19. Auch jetzt noch, siehe, im Himmel ist mein Zeuge und mein Fürsprecher ist in der Höhe. Oder Hiob 19, was wir eben gesungen haben. Denn ich weiß, mein Erlöser lebt. Er wusste mitten in dem Leid, Jesus ist bei mir, seine Nähe ist da und ich habe die Perspektive auf die Herrlichkeit. Und Hiobs Fazit in Kapitel 42, oh Gott, ich kannte dich eigentlich gar nicht so gut, nur vom Hören sagen, jetzt habe ich dich gesehen. Das Ziel Gottes, Gemeinschaft mit uns Menschen, der innere Zustand, fester Glaube und Freude an Gott. Und Hiob starb nicht mit dem Verdruss zu sagen, oh, das ganze Leid, sondern er starb mit dem Wissen, ich gehe jetzt zu meinem Erlöser. Und ich habe eine gute Beziehung zu ihm gehabt. Ich stand fest im Glauben. Amen. Herr Jesus, danke, dass du diesen Weg auf die Erde gegangen bist, mitten in all das Leid hinein, aber auch mit dieser Herrlichkeit, dass du auferstanden bist und lebst. Schenk uns diese Perspektive des Regenbogens, wenn wir leiden müssen. Und wenn wir es gerade nicht müssen, schenk uns die Perspektive des Regenbogens für die Menschen, die es gerade tun. Amen.